um ihn zu trösten. Wohlmeinend sagte er, wen Gott lieb hat, den züchtigt er. Was für ein Trost. Worauf der alte Mann bedächtig und unter Schmerzen dann antwortete, ja, aber ich wünschte mir doch, dass Gott mal wieder einen anderen Menschen liebte. Glaube an Gott, das hilft doch in jeder Lebenssituation, oder? Das macht doch alles leichter, denn Gott hilft doch immer. Folglich, zum Glauben gehört doch nur der Sieg und Lobgesang. Stimmt das immer? Was aber ist, wenn wir in tiefste Verzweiflung hineingeraten, in Krankheit, wenn wir Tod erleben von liebgewordenen Menschen um uns herum oder wenn es auf den eigenen Tod zugeht? Was ist, wenn es in der Familie nicht so läuft, wenn im Beruf oder in der Schule die Sachen nicht so geschehen und sind, wie man sich das wünschen würde, sondern vielmehr immer mehr Druck und immer mehr Streit und immer mehr Mobbing im, Oder ein Unfall. Plötzlich und unerwartet, dass irgendetwas geschieht und man steckt mitten im schlimmsten Leid. Der Körper funktioniert nicht mehr und man weiß nicht, wie das am Ende ausgeht. All das gehört zu unserem Leben dazu. Wahrscheinlich, wenn wir durch die Reihen gehen würden, würde jeder seine Geschichte erzählen können, wo er etwas Ähnliches irgendwie schon einmal erlebt hat. Zum Leben gehört das Scheitern. Zum Leben gehört das Leiden. Da kommt keiner von uns dran vorbei. Und schweigt die Bibel jetzt zu diesem Thema? Weil, wie gesagt, eben, Glauben ist doch immer Sieg, oder? Nein, die Bibel schweigt dazu nicht. Die Bibel hat da eine sehr deutliche Sprache. Es gibt die sogenannten Klagepsalmen in der Bibel. Also 150 Psalmen haben wir im Alten Testament. Und zum Beispiel Psalm 6, 13, Psalm 22, Psalm 31, Psalm 42, 51, 88, 130 sind die sogenannten Klagepsalmen. Und diese Klagepsalmen, die sind so ehrlich, dass es schon weh tut, wenn man sie liest. Heute schauen wir uns einen von denen an. Und wie wir gehört haben, wird das Psalm 88 sein. Und Psalm 88 ist wirklich der düsterste Psalm, den wir in der Bibel haben. Der ist wirklich düster. Jetzt müsste eigentlich noch ein bisschen die Sonne hinter mir weggehen, um das zu verdeutlichen. Aber ich lese ihn euch jetzt vor. Hört gut zu. Psalm 88 nach der neuen Genfer Übersetzung. Im Vers 1 steht ein Lied, ein Psalm der Korachiter für den Dirigenten mit gedämpfter Instrumentalbegleitung, ein kunstvoll gestaltetes Lied von Heman, dem Esrachiter. Also, jetzt, wenn ich ihn vorlesen würde, könnte ich die Band nach vorne bitten und sagen, mit gedämpfter Instrumentalbegleitung. Im Moll am besten, ja, so irgendwie. Der Psalm beginnt dann im Vers 2. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Schenk meinem Flehen ein offenes Ohr. Denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Dem Tod bin ich ausgeliefert, wie einer der Gefallenen, die im Grab liegen, an die du schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für sie da. Du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt, in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo finstere Nacht herrscht. Dein Zorn lastet schwer auf mir. Mit all deinen Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Meinen vertrauten Freunden hast du mich entfremdet. Du hast mich zu jemandem gemacht, den sie verabscheuen. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Vor lauter Elend werden meine Augen schwächer. Tagtäglich rufe ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände zu dir aus. Willst du denn an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht und deine Gerechtigkeit in jenem Land, wo alles vergessen ist? Ich schreie zu dir, Herr, und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tode nah. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt. Ich bin völlig verzweifelt. Dein Zorn überrollte mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Wie gefährliche Wellen schlagen sie über mir zusammen den ganzen Tag. Sie bedrängen mich von allen Seiten. Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Der Psalm ist zu Ende. Vielleicht denkst du jetzt, Moment, Psalmist, bet weiter. Theo, lies weiter. Komm, muss doch noch was kommen, oder? Nein, der letzte Satz in diesem Psalm lautet, mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Und so kommen wir zum ersten Punkt der Predigt. Die trostlose Finsternis. Also, stell doch schon mal auf einiges ein. Das Leid so groß. Und jetzt, wenn man durch den Psalm durchgeht, ja, in Vers 4, mehr als genug Leid hat er erfahren. An der Schwelle des Todes ist er angelangt. Vers 5, er scheint dem Grab schon nahe. Vers 6, dem Tod scheint er ausgeliefert zu sein. Und dann sagt er noch weiter, wie einer, der schon im Grab liegt, fühlt er sich. In Vers 10, seine Augen, ja, die Neues Leben Bibel übersetzt, die sind voller Tränen. Hier in der neuen Genfer Übersetzung versuchen sie es zu übersetzen, sagen, sie werden immer schwächer. Also die Basisbibel sagt, die können das Elend nicht mehr sehen. Und Vers 16, von Jugend auf vom Leid verfolgt. Das Leid so nah, über und über davon zugeschüttet. Von Jugend auf. Also ich freue mich hier, es sitzen ja einige aus der Jugend heute hier. Ne? Stell dir mal vor, von Jugend auf, vom Leid überschüttet, da kommt nichts mehr anderes. Boah, also wer braucht das denn? Das Leid so nah. Und Gott? Gott kommt auch in diesem Psalm vor. Aber da sagt er letzten Endes in Gesamtzusammenfassung, Gott, ich fühle mich von dir bestraft. Gott, du denkst nicht mehr an mich, im Vers 6. Und er sagt, Vers 6 weiter, Gottes helfende Hand, die scheint nicht mehr da zu sein. Im Vers 7, er fühlt sich von Gott in die tiefe Grube hineingelegt. In Vers 8, Gottes Zorn lastet auf ihn. Gottes Zorn drückt ihn unter Wasser. Das ist so ähnlich wie, wenn ihr im Schwimmbad seid und da kommt einer und tunkt euch immer wieder unter. So fühlt er sich gerade von Gott. Gott scheint ihm von seinen Freunden entfremdet zu haben. Boah. Also der Psalm mutet echt was zu. Hat er gesündigt? Es wird hier nicht erklärt. Ist das alles gerechtfertigt, was da über ihn einbricht? Es wird uns nicht gesagt. Ist er ungerecht behandelt? Keine Ahnung. Vielleicht der ein oder andere Bibelleser denkt schon, oh, da gibt's doch sogar ein ganzes Buch drüber in der Bibel, wo dieses Thema behandelt wird. Das Buch Hiob. Das Buch Hiob beschäftigt sich über 40 Kapitel mit diesen ganzen Gedanken. Warum? Das kam auch in unserem Psalmist. Warum, Gott? Lest das Buch Hiob noch einmal. Aber glaubt nicht, dass ihr im Buch Hiob eine Antwort auf das Warum findet. Genauso wenig wie in diesem Psalm. Es gibt keine Antwort auf das Warum. Gott, habe ich was falsch gemacht? Warum geschieht das alles? Keine Ahnung. Er fühlt sich von Freunden verlassen. Das betont er mehrmals in diesem Psalm. Er ist alleine. Er ist wirklich alleine. Gott, sofern, die Freunde, wo sind sie? Ich hatte doch mal welche. Aber die sind anscheinend so erschrocken über das Leid, dass sie Abstand nehmen. Und dann fragt er letzten Endes in Vers 11 bis 13 sehr deutlich, der Psalmist, wem nützt das was? Vers 11 bis 13. Willst du denn an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen und dich preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht? Und deine Gerechtigkeit in jenem Land, wo alles vergessen ist? Hier in diesen Versen kommt ein Gedanke durch. Mit dem Tod ist alles aus. Da kommt ja nichts mehr. Also der Psalmist hat noch keine Auferstehungshoffnung. Der Psalmist kennt das nicht. Das hat in seiner Theologie keinen Platz. Theologisch hat er noch nicht alles verstanden. Okay, kann man sagen, ist noch im Alten Testament, ist er noch nicht weiter fortgeschritten. Aber darf denn jetzt so eine Einstellung in der Bibel stehen? Darf das sein? Und da muss man jetzt sagen, Gott lässt das zu. Er sagt, das kommt in mein Wort hinein. Diese Gedanken des Psalmisten, die so trostlos Finsternis sind, werden mit hier aufgenommen werden. Gott hält das aus. Wir auch. Hält das unsere Theologie aus, dass so etwas zum Leben dazugehört, ein fester Bestandteil der Bibel ist? Jetzt mal eine Frage, finden wir uns in all dem jetzt wieder? So viel Leid in dieser Welt, so viel Leid in der Gemeinde, so viel Leid bei mir persönlich, so viel Sünde in dieser Welt, so viel Sünde auch in dieser Gemeinde, so viel Sünde bei mir, in mir. So viel gefühlte Ungerechtigkeit in dieser Welt. So viel gefühlte Ungerechtigkeit in der Gemeinde. So viel Ungerechtigkeit in meinem Leben. Warum ich? Warum immer wieder ich? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dich, Gott, nicht. Nicht immer. So viele Fragen und so wenige Antworten. Und man würde doch jetzt gerne mehr erleben. Jetzt den Segen Gottes erleben. Vielleicht sogar manchmal fast die Einstellung bei uns Christen, das Gefühl zu haben, danach kommt ja nichts anderes mehr. Jetzt muss doch der Segen fließen. Jetzt muss ich reich sein. Jetzt muss ich gesund sein. Sonst stimmt doch was mit Gott oder mit der Beziehung zu ihm nicht. Ist das wirklich unsere Einstellung? Das finden wir so in der Bibel nicht. Der Psalm endet aber letzten Endes in dieser trostlosen Finsternis. Und mein Vertrauter ist die Finsternis. Soll das nun das letzte Wort sein? Vielleicht steigst du tatsächlich heute hier aus und sagst, ja, so ist es. Genau so empfinde ich es jetzt. Ich komme da nicht weiter. Okay. Vielleicht hörst du trotzdem noch weiter mit zu. Vielleicht hilft dir noch das ein oder andere weiter, was in der Predigt noch kommt. Denn ich habe nicht nur den ersten Punkt, die trostlose Finsternis. Es darf noch mehr kommen. In einem kleinen Dorf wohnte ein großes Glück. Denn ein Mann und eine Frau bekamen ein Mädchen. Ein Sonnenschein in dieser Gemeinde. Alle freuten sie sich über dieses kleine, hübsche, lebendige, schöne, freundliche, Mädchen. Eines Tages wurde dann das Kind vor den Augen der Eltern auf der Straße überfahren. Und es war tot. Schlagartig. Das ganze Dorf nahm Anteil an der Trauer der Eltern. Und auch nach über einem Jahr war die Mutter über den Verlust des Kindes untröstlich. Und wer will ihr das verübeln? Sie konnte keine Kinder mehr spielen sehen, ohne bittere Gedanken. Und langsam wuchsen in ihr Hass und Zorn, Neid und Eifersucht auf alles Lebendige und Gesunde. In ihren Gedanken lebten alle Menschen glücklich und zufrieden, nur sie war geschlagen und voller Leid. In ihrer Not ging sie schließlich dann doch noch mal zum Pfarrer und klagte ihm all das. Der hörte zu und bat sie am Ende des Gespräches, eines zu tun. Er sagte, gehen Sie bitte eine Woche lang in jedes Haus unserer Gemeinde. Und in dem Haus, wo kein Leid wohnt, bitten Sie um eine Blume. Am Ende der Woche kommen Sie mit diesem Blumenstrauß zurück zu mir. Die Frau ging tatsächlich durch das Dorf, von einem Haus zum anderen. Und sie hat nicht eine einzige Blume erhalten. Und so ging sie wieder zurück, ohne Strauß von Blumen, aber ein Strauß an Erfahrungen zum Pfarrer und teilte ihm das so mit. Aber sie teilte ihm noch mehr mit. Sie sagte, ich bin von Haus zu Haus gegangen, ich habe all das Leid der anderen Menschen gehört und ich durfte auf einmal erleben, wie ich ihnen von meinen Leiterfahrungen erzählte und wie wir miteinander ins Gespräch kamen und so einander helfen konnten. Wir konnten einander raten und beistehen. Und das war der Anfang einer inneren Heilung bei der Frau. Das ist ein Vers aus 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können. Ein wunderbarer Vers, der uns mit hineinnimmt in das, was aus unserem Leid entstehen kann, nämlich Trost für andere, was wir im schlimmsten Leid nicht sehen und verstehen können. Aber auch da, glaube ich, könnten wir jetzt durch die Reihen gehen und viele von euch könnten das erzählen. Wie oft Menschen am Sterbebett eines Menschen getröstet werden durch den Sterbenden, durch das, was er erzählt, von dem, was er erlebt hat, was er mit Jesus erlebt hat und wie er jetzt den Lebenden, dem Weiterlebenden etwas mitgibt, um kurz darauf selbst zu sterben. Unglaublich, aber das gibt's. Vielleicht darf auch dir irgendwann noch der zweite Punkt dieser Predigt für dich zum Tragen kommen. Vielleicht aber auch schon jetzt. Der zweite Punkt ist nämlich die tröstende Hoffnung. die tröstende Hoffnung. Und wir bleiben immer noch bei Psalm 88. Und da könnte jetzt jeder sagen, Moment, wo ist in diesem Psalm ein tröstender Funken von Hoffnung? Ja, wo ist es? Wir schauen mal hinein. Direkt am Anfang, im Vers 2, der erste Satz des Psalmisten ist ein erster Hoffnungsfunken. Er sagt, Herr, mein Gott und Retter. Was lesen wir da? Er bekennt etwas. Er sagt, ich bekenne das. Du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist mein Retter. Und ich weiß es, weil ich es früher so erlebt habe. Daran klammere ich mich fest. In all dem Leid vertraue ich weiter diesem Gott. Herr, Gott, Retter. Du bist mein Retter. Jetzt die Frage an die Runde. Hast du das erlebt, dass Gott dein Retter ist? Hast du diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Wo und wann auch immer. Auf dem Zeltlager, im Powercamp, irgendwo auf einer Evangelisation, bei einer Zeltkirche. Irgendwo, wo etwas war, wo das Evangelium verkündigt wurde, hast du diesen Glaubensschritt gemacht. Dann darfst du sagen, Herr, du bist mein Retter, mein Gott und Retter. Und wenn du dich noch so mies fühlst und wenn du noch so wenig gerade das Gefühl hast, das glauben zu können, dann erinnere dich daran, du hast das geglaubt und Gott verspricht, da wo du einen Anfang mit ihm gemacht hast, hört es nicht auf. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Kein Leid, kein Gedanke, keine Sünde. Du bist ein Kind Gottes. Erinnere dich daran. Und dann schrei vielleicht in der größten Not, Herr, mein Gott und mein Retter. Oh ja, ich fühle das nicht. Aber ich weiß, ich habe das im Glauben angenommen. Herr, ich halte mich daran fest. Und das ist der erste Hoffnungsschimmer in diesem Psalm, der auch für dich ein Hoffnungsschimmer sein darf, dass du in der schlimmsten Not dieses Bekenntnis rausschreien kannst und sagen kannst, Herr, und wenn alles um mich gerade zerfällt, das nicht. Von daher ist es immer gut, solch einen Moment, so eine Erinnerung zu haben an den Anfang und vergiss ihn nicht. Und in guten Tagen erzähle von diesem Anfang mit Jesus anderen, in der Jugend, wenn er unterwegs sei. Erzähl den anderen mal davon, wie es mit Jesus angefangen hat bei dir. Wenn du älter geworden bist, erzähle es deinen Leuten in der Familie, deinen Enkeln, wie dein Anfang mit Jesus war. Tauscht euch darüber aus, vergesst es nicht, denn in Zeiten der Not brauchen wir genau diesen einen Gedanken, damit wir standhalten können, weil wir wissen, Gottes Hand hält uns. Der zweite Hoffnungsschimmer ist, ja, der Psalmist, der betet noch. Er betet noch. Tag und Nacht, sagt er im Vers 2, jeden Tag, Vers 10, schon am Morgen, Vers 14, sagt er, ich komme vor dich, Gott. Und wie kommt er? Er schreit. Er bittet darum, dass Gott ihm irgendwie Gehör schenkt mit seinem Gebet, mit seinem Flehen. Er streckt seine Hände im Gebet zu Gott aus. Er betet noch. Auch wenn das Gebet trostlos Finsternis ausstrahlt. Aber er kommt immer noch zu Gott. Und hier ist ein Hoffnungsschimmer für dich und für mich. Auch in der schlimmsten Not, du darfst beten. Gott hält das aus, egal was du ihm sagst. Bleib dran. Schrei zu Gott, wimmere zu Gott, wisper zu Gott. Hör nicht auf. Strecke deine Hände innerlich oder auch äußerlich aus. Und ein dritter Hoffnungsschimmer, den finden wir in Vers 14. Das Aber. Aber. In Vers 14. Ich schreie zu dir, Herr. Ich habe hier eine neue Genfer Übersetzung vorgelesen. Ich glaube, in jeder Übersetzung findet ihr dieses Aber. Aber. Als ich mich über die Predigt ausgetauscht habe mit Doreen und darüber gesprochen habe, da bin ich gerade dran und an dem Punkt eben, da sagte sie, da erinnert sie sich sofort an das Dennoch. Das Dennoch aus Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Psalm 73, Vers 23. Und da sagt der Psalmist, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dennoch halte ich mich an Gott fest, weil er mich festhält. Auch wenn ich es nicht mehr kann, aber Gott hält mich doch. Oder wir denken an das Wohin sonst? Wohin sonst in Johannes 6, wo einige Jünger Jesus verlassen, ihm den Rücken zukehren. Und Jesus hält da nicht seine Zwölfe zusammen und sagt, komm mal, ihr bleibt da hier. Ne? Also ich mache noch mal ein paar Brot und Vermehrung, kann auch noch mal Wasser zu Wein machen. Also ihr bleibt hier. Ne? Nein, er geht auf seine Jünger zu, die bei ihm bleiben und sagt, hey Leute, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr gehen? Und dann gibt Petrus ja diese starke Antwort. Und er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Herr, wohin sonst? Ich will nirgendwo anders sein. Ich gehe nicht weg. Thea Eichholz-Müller hat das Lied gedichtet, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Und sie schreibt dazu auf ihrer Homepage zu diesem Lied. Es ist an einem Abend, zwei Tage vor der Hochzeit unserer Freunde. Ich zermartere mir das Hirn. Wie kann man ein rührendes und zugleich fröhliches Lied für zwei Menschen schreiben, die sich aufeinander einlassen wollen, wenn man selbst gerade erlebt hat, wie enttäuschend Beziehungen sein können, nicht nur in der Partnerschaft. Es wurde ein Liebeslied, eins der anderen Art. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Wir bleiben bei dir. Wie sehr gilt das auch für unsere Beziehung unter uns, dass wir bei Jesus bleiben, um dann auch beieinander bleiben zu können, in den guten wie auch in den schweren Zeiten. Ein Hoffnungsschimmer, dieses Aber. Ein weiterer Hoffnungsschimmer ist, dieser Psalm befindet sich in der Bibel. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Gottes Wort ist ehrlich, Gottes Wort ist lebensnah und Gottes Wort sagt, ja, so kann unser Leben hier auf dieser Welt aussehen. Und dieser Psalm macht damit deutlich, zu Gott darf ich so kommen, wie ich bin. Ihr kennt vielleicht noch das Pro-Christ-Lied, ja? Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss keine Masken aufsetzen, ich darf ehrlich sein und zu Gott kommen. Es gibt diesen Trost und Hoffnung in der schlimmsten Verzweiflung. Das macht Psalm 88 deutlich. In der schlimmsten Verzweiflung. Wenn ich sonst nirgendwo Trost mehr finde in der Bibel, weil mir sagt, alles zu fromm, alles, Ich kann das gerade nicht ertragen, all das Zeug. Das ist nicht meine Lebenswelt. Dann schlag Psalm 88 auf, lies ihn und dann wirst du sagen, ja, so sieht's gerade aus. Ein Ausleger schreibt dazu, diesen einen gibt es, damit auch der am tiefsten Angefochtene sicher sein kann, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Und wenn es noch so schlimm ist und noch so eklig in deinem Leben, Gott nimmt dich ernst. Gott nimmt dein Flehen ernst. Gott schaut dich an und sagt, ja, ich bin bei dir und ich liebe dich. Und von John N. Darby, einem Theologen, wird gesagt, er habe einmal eine Zeit gehabt, wo diese eine einzige Bibelstelle, Psalm 88, die einzigste war, die für ihn irgendwie hilfreich war, weil er sah, dass schon einmal ein anderer so elend dran war wie er. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass es diesen Psalm in der Bibel gibt. Und ein Hoffnungsschimmer findet sich auch darin, dass dieser Psalm uns gerade jetzt in der Passionszeit, in der Osterzeit mit hineinnimmt in das, was Jesus erlebt hat. In der Passionszeit, das Sterben Jesu am Kreuz, die Auferstehung, die Schuldvergebung, die uns geschenkt wurde. Und wo Jesus sagt, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Wo er sagt, das kann ich nicht tragen, weil alles Leid, alles Schuld wird auf ihn gelegt. Deswegen schreit er dann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Absolute Finsternis, weil alles eklige, dreckige und sündhafte auf ihn lag in diesem Moment. Und das hat Jesus alles getragen. Er ist diesen Weg wirklich bis ins Letzte gegangen, ins schlimmste Elend, in die trostlose Finsternis, dass er diesen Satz schreien musste, indem er unsere Schuld auf sich nahm. Und für uns gilt jetzt, das Opfer reicht ein für allemal. Du musst dich mit deiner Schuld nicht mehr abschleppen. Du musst dich nicht mehr damit fertig machen. Du darfst sagen, Herr, es ist so eklig, ich bin so sündig, schlimmer geht's gar nicht, aber ich darf das alles auf dich werfen und ein für allemal loswerden. Weil du, Jesus, für mich in diese Finsternis hineingetreten bist, am Kreuz von Golgatha. Herr, ich danke dir. Ich darf frei sein. Auch diesen Blick öffnet uns Psalm 88. Dieser Hoffnungsschimmer in Jesus. Und schließlich ein letzter Hoffnungsschimmer, den dieser Psalm uns vermitteln darf. Es ist der einzige Psalm, der so in der Bibel steht. Ansonsten dürfen wir uns wirklich mit frohem Herzen mit hineinnehmen lassen, was ihr eben auch mit dem Gesang mit uns gemacht habt, hinein in den Lobgesang, hinein in den Blick auf die Größe und Schönheit Gottes. Denn Gott sei Dank muss nicht jeder Tag so wie Psalm 88 aussehen. Und wenn es diese Tage gibt, die uns Freude machen, uns das Lob in Gottes in unser Herz schenken lässt, dann wollen wir Gott loben. Denn es gibt ein ganzes Buch voller Lobgesänge und guter Gedanken über Gott. Lasst uns diesen Psalm 88 mitnehmen. Dass wir wirklich so ein bisschen out of the box denken, größer denken, weiter denken. Dass wir begreifen, ja, ich darf zu Gott kommen mit all meiner Verzweiflung, mit all meinen Zweifeln, Ängsten, Klagen, Anklagen, Vorwürfen, Unverständnis, all das darf ich Gott sagen. Und Gott hält es aus. Und dann, ja, nehme diese Hoffnungsschimmer, die da drin sind. Erinnere dich, wer Gott für dich ist, auch in der tiefsten Finsternis. Hör nicht auf, zu Gott zu kommen, mit ihm zu reden. Hör nicht auf, gib nicht auf. Denn der Herr ist dein Gott und dein Retter. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, und so kommen wir jetzt vor dich. Mit allen unseren Gedanken, mit allen unseren Emotionen, mit unserem Leben, mit unserem Erleben. Du siehst jeden Einzelnen, wo er jetzt gerade steht. Du siehst die Verzweifelten und ich bitte dich, hilf ihnen, nicht aufzuhören, an dich zu glauben, an dich sich festzuklammern und diese Hoffnungsschimmer zu entdecken. Und hilf denen, die jetzt gerade auf Wolke 7 sind, dass sie da wirklich sich freuen können und dich loben können. Ich bitte dich darum, dass sie da einfach auch ja auftanken dürfen. Vielleicht eben auch für Zeiten, wo das dann nicht so ganz da ist. Und Herr Jesus, hilf uns immer wieder neu, uns daran zu erinnern, wo wir mit dir angefangen haben und uns daran festzuklammern, dass du uns festhältst. Herr, so bitte ich dich, begleite und segne jeden Einzelnen von uns zu deiner Ehre. Amen.